Vielen Dank. Ich würde gerne das Wort jetzt Ihnen, Herr geben, Herr Bartel, und auch da nochmal die Nachfrage, welche Bedingungen, welche Handlungsansätze und welche Verantwortung hat Politik in dem Zusammenhang, wo gibt es dort Ansätze, welche Rahmenbedingungen kann Politik setzen? Und es gibt ja, aktive Politik wird ja gemacht im Rahmen von Investitionsabkommen, von Handelsabkommen. Welche Bedingungen müsste da Politik setzen, damit es zu Menschen, also zu Abbaubedingungen kommt, die Menschenrechte, Umwelt- und Sozialstandards respektieren?
Und das in 5 Minuten.
Genau.
Ich muss erstmal um Verständnis bitten, dass ich zu spät kam und hier einen Kaltstart hinlegen muss, aber ich musste noch im Plenum des Bundestags sein und deswegen bedauere ich auch, dass ich womöglich auf viele Vordiskussionen jetzt da nicht Bezug nehmen kann. Also ich glaube, zunächst einmal ist es politische Aufgabe, so zu erkennen, dass das, was bisher sich Rohstoffpolitik der Bundesregierung nennt, eindeutig von ökonomischen Erwägungen getrieben ist und dass dort also die Menschenrechte und Nachhaltigkeit und all die schönen Dinge zwar am Rande mal als Spiegelstrich erwähnt sind, aber dass wir weit davon entfernt sind, eigentlich von einer integrierten Rohstoffpolitik zu sprechen. Das, glaube ich, muss man am Anfang mal klar machen. Und das ist gerade im Moment, wo wieder über Rohstoffknappheit geredet wird, da auch versucht wird, einen besonderen Druck aufzubauen, im Grunde eben diese ökonomischen, kurzfristigen Interessen durchzusetzen. Ich glaube, das ist erstmal die Aufgabe, dass man sagen muss, ehrlicherweise, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Aufgabe wäre es natürlich, es nicht dabei zu belassen, sondern genau eben ein integriertes Politikkonzept zu entwickeln. Und in Bezug auf die Fragen, die wir gerade diskutiert haben, glaube ich, macht es relativ wenig Sinn, an einzelne Unternehmen zu appellieren oder darauf zu setzen, dass die irgendwelche freiwilligen Dinge da erbringen. Wir kennen das aus vielen Politikbereichen, weil das natürlich eine Frage des Wettbewerbs ist und jeder, der eben Menschenrechte, Umwelt und so weiter einhält, hat höhere Kosten. Das muss man doch ganz offen ansprechen. Deswegen wird es nicht anders gehen, als dass die Politik in Anführungszeichen erst einmal Rechtsklarheit schafft. Das heißt, dass man das alles, was es jetzt an Normen und Standards da gibt, was ja wirklich viele gute Ansätze hat, aber dass man das mal versucht zu bündeln und in ein Rechtssystem zu bringen, das auch das letzten Endes dann auch durchschaubar, kontrollierbar ist und allgemeingültig ist. Das gilt zum Beispiel eben auch für Normen und Standards. Da stricken sich halt manche so ihre eigenen, Unternehmensführungsansprüche und manche Gruppen tun sich dann zusammen und machen Zertifikate und so. Aber es ist dann letzten Endes schwer vergleichbar. Also ich glaube, das Erste wäre mal zu versuchen, also bei uns anzufangen, aber natürlich das dann auf internationaler Ebene voranzutreiben, ein allgemeingültiges Rechtssystem in dem Bereich zu schaffen. Das Zweite, was ich jetzt nicht so einfach abtun würde, ist die Frage, dass also der Transparenz in einem umfassenden Sinn. In der Tat kann man natürlich sagen, EITI hat keine besonders hohe Reichweite. Das mag schon sein, vor allen Dingen, weil ja auch diese Normen und die Teilnahme an diesem Prozess freiwillig ist und auch nur einen bestimmten Ausschnitt von zum Beispiel Geldflüssen da beschreibt. Aber das, was wir doch in weiten Teilen gar nicht wissen, und ich glaube, das wäre auch bei der Kohle nicht anders, wenn wir versuchen würden, da was zu regeln. Das ist doch die Frage, was sind da eigentlich für Lieferketten? Also das heißt, was passiert eigentlich und durch welche Hände geht eigentlich ein Rohstoff vom Ausgraben über den Transport bis dann dorthin, wo er vermarktet wird. Und bei vielen Rohstoffen, glaube ich, ist es schwer nachvollziehbar und sind schwer dann auch die Täter herauszufinden. Oder wenn man etwas regeln würde, würde sofort versucht, also über die Lieferketten und über die Handelsbeziehungen womöglich solche Standards auszuhebeln. Das heißt also, wir müssen erstmal sehen, was passiert da eigentlich auf den Weltrohstoffmärkten und hier Transparenz herstellen. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, dass wir versuchen müssen, im Rahmen der Möglichkeiten, der politischen Möglichkeiten, die wir haben, zum Beispiel bei so Rohstoffpartnerschaften, zum Beispiel bei Freihandelsabkommen, auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass in den Ländern, in denen die Rohstoffe gewonnen werden, dass wir dort die Staatlichkeit und Rechtsstaatlichkeit stärken. Also ich will diese Vokabel von der Good Governance ungern benutzen, weil die für mich so einen neoliberalen Drive hat. Aber es geht doch darum, dass in den Ländern, wo die Rohstoffe gewonnen werden, dass dort Beispiel Kolumbien, Beispiel Peru, in vielen anderen Ländern, ich meine von Afrika ganz zu schweigen, dass dort kein Akteur da ist, keine Staatsgewalt da ist, die tatsächlich irgendwelche Standards durchsetzt. Das heißt, da mag es zwar unter Umständen schöne Gesetze geben, die erzählen die uns auch immer, wenn wir dort einen Delegationsbesuch haben von der Regierung und vom Parlament. Aber wenn man sich dann die Realität anschaut, dann sieht es doch ganz anders aus, weil kaum jemand da ist, der also dann tatsächlich zum Beispiel Gewerkschaftsrechte, die Rechte der Anwohner, auch ihre Eigentumsrechte dann tatsächlich sichert und durchsetzt und überprüft. Und man kann schon erleben, auch in der Entwicklungszusammenarbeit, in unserer Außenpolitik, wie unterschiedlich Bezug genommen wird von unserer Seite, von deutscher Seite, auf die politischen Kräfte in bestimmten Regionen und Ländern. Da gibt es halt politische Kräfte, Parteien, Umweltverbände, Gewerkschaften, die mag man nicht so, das lässt man die auch spüren und die werden auch nicht irgendwie unterstützt, auch gerade dann, wenn sie zum Beispiel im zivilgesellschaftlichen Leben sich für die Interessen der Menschen dort einsetzen. Und es gibt halt politische Kräfte und vor allen Dingen wirtschaftliche Kräfte, die mag man und die unterstützt man. Und da gibt es eine ganze Reihe von ziemlich feingliedrigen, sage ich mal, Möglichkeiten, dort auch Unterstützung zu leisten. Denn wenn es nicht gelingt, in den Ländern, wo die Rohstoffe gewonnen werden, rechtsstaatliche, demokratische und soziale Verhältnisse durchzusetzen, dann werden wir, glaube ich, auf die Dauer bei dem Versuch, das von außen zu machen, schöne Bemühungen haben und auch bis zu einem bestimmten Punkt kommen. Aber ich glaube, letzten Endes hängt es dann davon ab, wie sich die Kultur und die politischen Verhältnisse in einem solchen Land entwickeln. Und dafür haben wir auch Möglichkeiten, das zu beeinflussen.
Auch da war Ihnen, Herr Wartel, die Nachfrage dann zum Beispiel, sehen Sie da Möglichkeiten, in das Freihandelsabkommen der EU mit Peru und Kolumbien Fragen der Rechtsstaatlichkeit dementsprechend aufzugreifen? Arbeiten Sie darauf hin?
Ja, wir versuchen das und da ist es ja auch schon, da sind wir ja wieder bei der Frage auch der Transparenz, dass wir ja, also das ist vergemeinschaftet, die Handelspolitik. Wir sind aber als Deutscher Bundestag zum Beispiel ja nicht Teilnehmer dieses Prozesses und wir können uns nur immer bemühen,